Guten Morgen. Letztes Kapitel von der Apostelgeschichte, also auch schon etwas, was lange gelaufen ist und wo wir schon ganz viel gehört haben. Und auch die Geschichte, die wir heute hören, die hat mit dem zu tun, was eigentlich in der Apostelgeschichte passiert ist, nämlich dem, dass Gottes Kraft, der Sieg, den Jesus vollbracht hat, dass der wirklich mächtig ist. Und davon hören wir heute einen Bericht, wie Gott eine Geschichte in das Leben von Paulus geschrieben hat, das diese Kraft einfach verdeutlicht. Überschreiben tue ich das, wenn die Folie dann mal kommt, in Malta. Dort hat diese ganze Geschichte stattgefunden. Also es ist eigentlich eine Urlaubsgeschichte, bis auf das, dass es dort momentan vielleicht gerade so heiß ist, dass man nicht hinfahren will. Aber trotzdem hat das mit Urlaub zu tun für die meisten von uns. Und was passiert, ist etwas, was mit der Natur zu tun hat. Und wir wissen ja, unsere Natur ist recht schön. Und trotzdem gibt es da immer wieder so Dinge, auf die man ganz gerne verzichten würde. Also ein Ding, auf das ich gern verzichten würde, waren so Gelsenstiche zum Beispiel. Das ist schon eher lästig und wir waren diese Plagegeister eigentlich ganz gern los. Auch wenn sie normalerweise vom Blütenstaub ernähren und ganz viel von unseren Pflanzen bestäuben. Also die sind eigentlich ganz nützlich und wir sollten froh sein, dass wir es haben. Gibt aber auch andere Dinge wie Wespen, die sind vielleicht nur ein bisschen lästiger. Und die waren wir auch gern los. Also ich zum Beispiel letzte Woche bin jetzt zu meinem Gartentier gegangen, habe das Gartentor aufgemacht, kommt der Wespen her und sticht mir in die Augenbraue. Einfach so, volé, wieder weg. Bin dann nachher drauf gekommen, dass im Gartentor drinnen ein Wespennest war. Ich bin Allergiker. Das heißt, ich habe mir meine Medikamente reingehaut und habe mit diesem Hitzestift ganz viel draufgehalten. Das tut auch ein bisschen weh. Und es ist relativ glimpflich abgegangen. Trotzdem, auch diese Wespen sind sehr nützlich. Sie jagen zum Beispiel Gelsen. Ja, gibt aber nur unangenehmere Dinge und eines davon ist, wenn man über Schlangen spricht. Und da hat nicht jeder gute Empfindungen dabei, wenn man über die spricht. Schlangen an sich sind recht schöne Tiere und so eins von meinen Erlebnissen mit einer Schlange war in der Schule, wie man eine in der Hand halten dürfen und das war eine, die war das in der Hand halten haben dürfen und die war ganz fürchterlich entspannt, weil die war den ganzen Menschen recht gewohnt. Und die war so entspannt, dass er sie dann auch wirklich erleichtert hat, während ich es in der Hand gehalten habe. Aber grundsätzlich sind das sehr schöne Tiere, die sind total angenehm zum Angreifen. Aber trotzdem, so in der Natur draußen, wenn man es sieht und wenn man nicht so richtig weiß, was das ist, dann hat man Angst eigentlich. Eine Angst, wo man darüber diskutieren kann, ob es wahrscheinlich ist, dass man überhaupt eine sieht. Also in Österreich gibt es ungefähr 40 stationär behandelte Bisse pro Jahr, wo so eine Giftschlange zuschlägt. Und das liegt unter anderem daran, dass diese Schlangen schon so selten sind, dass man sie schon als gefährdet bezeichnen muss. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Und der Benni hilft mir dabei. Ist irgendwer von euch schon mal von einer Schlange gebissen worden? Niemand. Das freut mich. Dann muss ich euch meine Geschichte erzählen. Ich bin schon mal gebissen worden. Allerdings von einer ungiftigen Schlange. Wir haben bei uns im Garten eine Schlange gehabt, eine Aesculapnatter. Und das war so ein Vieh, das so ungefähr 1,5 bis 2 Meter groß war. Also so schon ordentlich, so 1,5 Zentimeter dick. Und als kleiner Bub hat man nichts Besseres zu tun, als diese Schlange fangen zu wollen. Und das habe ich erfolgreich geschafft. Bissen hat es mich dann, wie ich es auslassen habe. Und dann kriegt man plötzlich die Panik. Was ist, wenn ich nicht weiß, was das jetzt für Schlange war? War das sicher diese ungiftige Schlange? Und meine Eltern sind dann mit mir ins Krankenhaus gefahren. Ich bin dann zur Beobachtung dort geblieben. Habe ein Antibiotikum gekriegt, damit sich das Ganze nicht entzündet. Ist alles recht gut ausgegangen. Ja. Aber das war jetzt harmlos. Und die Folgen von einem Biss von einer giftigen Schlange, die will man auf jeden Fall vermeiden. Also da kommt es zu Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen, was weiß ich was alles. Und das ist ein sehr qualvoller Tod. Und in manchen Fällen, das will man sich gar nicht anschauen, was es da für Bilder gibt, was mit den Leuten passiert ist. Und zur Behandlung hat man auch meistens nicht recht viel Zeit. Und heute schauen wir uns einen Bericht an. Der Paulus ist von einer Giftschlange gebissen worden. Und bevor wir das machen, erzähle ich euch ein bisschen von dem ganzen Kapitel. Und dann schauen wir uns den Teil ein bisschen genauer an, wo es um die Schlange geht. So, schauen wir eins weiter. Das ist so die Reisekarte von dem Kapitel. Wir haben letzte Woche schon gehört, dass sie Schiffbruch auf der Insel Malta erlitten haben und wunderbarerweise Nichtschwimmer, Schwimmer, egal wer, die Gefangenen, die Schiffsbesatzung, die Vorgäste, die Soldaten, jeder hat sie ans Land retten können. Und das ist ein Wunder, dass sowas passiert. In einem Wintersturm, das Schiff wird auf einer Sandbank zerbrochen und die kommen alle irgendwie an Land. Auf der Insel erfahren sie, dass das die Insel Malta ist und damals, also in dem Text steht Melite drin, sie sind freundlich aufgenommen worden, die Menschen dort haben einander geholfen und sie haben ein Feuer entzündet, um die ganzen durchgefrorenen Leute aus dem kalten Wasser mal so richtig aufzuwärmen. Und der Paulus scheint in gutem Zustand und hilft noch ein bisschen mit, ein bisschen ein Feuer zu machen und wie er so ein Reisigbündel nimmt, kommt der Schlange raus und beißt ihm in die Hand und beißt sie fest. Die Menschen rundherum sehen diese Schlange und identifizieren sie anscheinend als giftig und sie sagen, bah, das muss wirklich ein Mörder sein oder irgendwas ganz was Schlimmes und wird von, das ist eine Strafe von Dike, der Göttin der Gerechtigkeit und der soll nicht leben. Und Paulus überlebt aber. Und als sie das merken, dass er eben nicht stirbt, ändern sie ihre Meinung und sagen, okay, wer sowas überlebt, das muss wirklich ein Gott sein. Soweit so gut. Kurz danach werden sie dann von einem sehr reichen Mann aufgenommen, der Publius, und dem sein Vater ist an der Ruhr erkrankt, das ist eine schwere Durchfallerkrankung mit Fieber und das ist für ältere Menschen eigentlich relativ gefährlich. Paulus ist zu dem Kranken eingegangen, hat ihm die Hände aufgelegt, hat für ihn gebetet und er ist gesund geworden. Und wie das die Leute auf der Insel gehört haben, haben sie alle Kranken, die sie gehabt haben, zum Paulus gebracht und es sind ganz viele geheilt worden. Und nach 3 Monaten, wie der Winter so ein bisschen vorbei war, haben sie ein Schiff gefunden, mit dem sie weiterfahren haben können und sie sind dann über diese ganzen Punkte nach Rom gefahren, zuerst mit dem Schiff und dann ein Stückchen zu Fuß gegangen, haben Geschwister unterwegs getroffen und am Schluss ist Paulus dann in Rom angekommen und er ist dort in einem Haus, im Hausarrest untergebracht worden, gemeinsam mit einem Soldaten, der ihn bewacht hat. Das Erste, was er dann dort gemacht hat, ist, dass er die ganzen Obersten der Juden zu sich gerufen hat und hat ihnen eine ganz kurze Predigt gehalten, vermutlich so ungefähr 12 Stunden, was man so liest. Und manche von den Juden haben ihm zugestimmt, manche nicht. Aber das war nur okay. Aber wie Paulus davon gesprochen hat, dass die Botschaft von Jesus an alle Völker gehen soll, auch an die Heiden, da ist die Stimmung wieder gekippt. Genauso wie in Apostelgeschichte 22 im Tempel, das, dass alle Völker und nicht nur die Juden das kriegen sollten, das war einfach zu viel. Und die Leute haben angefangen zum Streiten und sind weggegangen. Und das ist das Ende der Apostelgeschichte. Der Paulus hat 2 Jahre lang in dieser Wohnung bleiben dürfen und hat ganz frei und ungehindert vom Reich Gottes und von Jesus predigen dürfen. Und dann hören diese geschichtlichen Berichte auf und wir wissen noch manches aus den Briefen, aber eigentlich nicht mehr viel. Ich habe mir für heute den Anfang vom Kapitel eben ausgesucht, die Geschichte mit der Schlange. Und das möchte ich gern mit euch durchlesen. Aus Apostelgeschichte 28. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, muss man weiterschalten, dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, er ist ein Gott. In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr daniederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten. Die Irrfahrt durchs Mittelmeer mit etlichen Kurven und viel Sturm, die endet also auf der Insel Malta. Und Das, was wir uns heute anschauen, ist direkt nach diesem Schiffbruch. Ob das wirklich die Insel Malta war, weiß man nicht genau. Es hat mehrere Inseln gegeben, die diesen griechischen Namen Melite gehabt haben. Und es gibt manche Leute, die daran zweifeln, weil es auf Malta heute keine giftigen Schlangen mehr gibt. Kann man sich aber gut vorstellen, grundsätzlich sind giftige Schlangen immer schon bejagt worden. Also auch in Österreich zum Beispiel hat es eine Kopfprämie auf solche Schlangen gegeben. Also es ist durchaus vorstellbar, dass die Schlangen seit damals einfach ausgerottet worden sind. Was wir aber auf jeden Fall annehmen können, ist, wenn wir sich die Bewohner von dieser Insel anschauen, die sehen die Schlange und identifizieren sie als Giftschlange und haben eine Erwartung, dass etwas passiert. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man auf so einer Insel lebt und es werden Menschen von Schlangen gebissen, dann werden die Leute, die dort leben, typischerweise wissen, ob das gefährlich ist oder nicht. Also wenn es keine giftigen Schlangen gibt, dann werden die Leute relativ entspannt sein. Waren sie aber nicht. Und deswegen können wir davon ausgehen, okay, es hat auf dieser Insel giftige Schlangen gegeben und das war wirklich gefährlich. Die Leute haben sich ja ausgekannt in ihrer Umgebung. Und eine der Schlangen, die da in die Frage käme, das wäre die europäische Hornotter. Die nennt man bei uns auch Sandviper. Gibt es auch in Österreich, allerdings relativ selten. Und die kommt im gesamten Mittelmeerraum vor. Und die ist wirklich relativ giftig. Aber nachdem wir den Hintergrund jetzt so von der Insel ein bisschen angeschaut haben, schauen wir uns mal die Geschichte von heute an. Was ist denn passiert? Es sind zwei bemerkenswerte Dinge passiert. Erstens das mit der Schlange. Paulus ist gebissen worden und ist eben nicht gestorben. Und das zweite ist, er legt dem Vater von dem Publius die Hände auf und der wird geheilt. Und ganz viele andere auf der Insel auch noch. Und auf die beiden Sachen gemeinsam möchte ich als erstes eingehen. Was wir hier sehen, ist die Erfüllung einer Aussage, die Jesus nach der Auferstehung gegenüber den Jüngern gemacht hat. Ups, das ist die leere Folie, die muss weg. Aus Markus 16, Vers 15 bis 18, das ist ein Missionsaufruf, der nicht ganz so bekannt ist wie der aus Matthäus. Da steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Der Paulus hat hier zwei von diesen Sachen erlebt. Das mit der Schlange und das mit dem Hände auflegen. Und wenn wir sowas lesen, werden unsere Reaktionen darauf ganz unterschiedlich sein. Bei manchen wird vielleicht der Wunsch erzeugt, dass man sagt, wow, sowas möchte ich auch erleben. Andere haben es vielleicht schon erlebt und sagen, ah, das möchte ich wieder erleben, das ist super. Und nur andere haben vielleicht einen falschen Umgang damit erlebt oder Missbrauch damit erlebt und bei denen schrillen die Alarmglocken ganz laut. Und wieder andere waren vielleicht in einer Situation, wo sie sich das erwartet hätten und sagen, ah, ich brauche jetzt so ein Wunder, das war so wichtig und es ist nicht gekommen. Was fix ist, ist, dass diese Aussage von Jesus wahr ist. Unabhängig davon, wie wir dazu stehen. Wo Menschen unterwegs sind, die an ihrem Glauben, wird es solche Zeichen geben. Gott wirkt manchmal auf ganz besondere Weise. Und er tut es nicht nur selbst, ganz allein, sondern er benutzt da Jesu Jünger dazu, die Nachfolger. Aber er tut es, wie er will, er tut es, wann er will und er tut es, wo er will. Es ist seine Sache, nicht unsere. Jesus selbst nennt die Wunder Zeichen. Und was ist der Zweck von einem Zeichen? Ein Zeichen weist auf etwas hin. Und die Zeichen, die diese Wunder sind, die weisen auf Gott hin. Sie sind nicht dazu da, dass sie unsere Vorstellungen erfüllen, sondern sie sind dazu da, dass sie auf Gott hinweisen. Und in den Evangelien hat es Zeiten und Orte gegeben, wo solche Dinge passiert sind. Und es hat Zeiten und Orte gegeben, wo nichts passiert ist. Und genau dasselbe ist in der Apostelgeschichte gewesen. Was wirklich passiert, liegt an Gott. Und das Einzige, was wir machen können, ist zur Verfügung stehen. Nicht mehr, da nicht weniger. Aber das ist doch nicht so einfach, oder? Erzähl euch mal eine Geschichte von mir. Ich habe einmal den Eindruck gehabt, ich soll jetzt zu einer kranken Person hinfahren und ihr die Hände auflegen und beten. Und ich habe es nicht gemacht. Und Was ich stattdessen gemacht habe, ich bin daheim geblieben und habe gebetet. Das ist sicher auch schon gut. Was ich dann nachher gesehen habe, diese Krankheit von dieser Person ist relativ langwierig geworden und ich frage mich bis heute, war ich da ungehorsam? Habe ich nicht gehört, wo ich gehen hätte sollen? Das heißt nicht, dass dann tatsächlich ein Wunder geschehen werde, aber Jesus hat mich aufs Wasser hinausgerufen und ich bin einfach nicht gegangen. Vielleicht war ich genauso wie der Paulus untergegangen. Kann sein. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Wenn Jesus ruft, ist es meine Aufgabe zu sagen, ich bin gehorsam. Natürlich habe ich dann meine Zweifel auch im Nachhinein. War das nicht nur mein eigener Wunsch danach, irgendwas Besonderes zu tun, was ganz was Besonderes zu erleben, etwas Faszinierendes, einen besonderen geistlichen Höhenflug, oder war das doch Gottes Stimme und ich habe einfach nicht vertraut? Und zu diesem Vertrauen möchte ich uns ermutigen, wenn wir Gottes Stimme hören, dass wir ihm wirklich vertrauen. Ich denke, es gibt genügend Dinge, wo er sagt, okay, das war jetzt dran, wo wir es auch wissen, dass es von ihm ist und wir horchen entweder nicht zu oder wir trauen uns nicht. Ich möchte aber auch die Maßstäbe richtig setzen. Für uns ist es ja irgendwie so, dass die Wunder so der oberste Beweis, das Allerbeste, die Krönung haben wir heute schon mal gehört, von dem Wirken Gottes ist, dass man sich so erwartet, wo man total fasziniert ist und man erwartet ganz große Freude und ja, das muss ganz super sein. Genauso ist es auch den 72 Jüngern gegangen, die Jesus ausgeschickt hat und die ganz viele Wunder getan haben. Die haben ganz viel erlebt. Und als sie wieder zu Jesus gekommen sind und ihre Freude zum Ausdruck gebracht haben, hat er in Lukas 10, Vers 19 bis 20 Folgendes zu ihnen gesagt. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Natürlich werden wir uns freuen, wenn Gott wirkt und wenn wir irgendwas sehen. Wir werden fasziniert sein und wir werden jubeln und ihm loben. Aber auch wenn das gut ist, wenn wir das machen in dem Moment, das ist etwas, was vorübergeht. Wie alles, was auf dieser Welt passiert, es hat ein Ende. Jesus hebt einen Grund zur Freude heraus, der ganz viel darüber hinausgeht, nämlich einen Grund zur Freude, der ewig ist. Und das ist etwas, was nicht im Sumpf der Zeit oder im Sumpf unserer Erinnerung verschwindet, nämlich dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das, was ewig bleibt und die Freude über Wunder, die verblasst dagegen. Das ist nichts dagegen. Nämlich das, dass diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, sich Gottes Kinder nennen dürfen. Die sind im Familienstammbaum Gottes eingetragen, in der Liste, die so auseinandergeht. Das ist eine Freude, die so groß ist, dass der ganze Himmel mitfeiert, wenn das passiert, dieses Eintragen. Worüber freust du dich eigentlich? Gehen wir aber nochmal zurück zum Paulus, Herr Stickel. Schauen wir uns die Geschichte nochmal genauer an. Die Bewohner haben eine ganz dramatische Situation gesehen, aus nächster Nähe. Die Schiffbrüchigen kommen aus dem Sturm auf die Insel und alle überleben. Und einer von den Gefangenen, die dabei sind, wird von einer giftigen Schlange gebissen und sie erwarten, dass er stirbt. Das Urteil von den Bewohnern ist eindeutig. Das muss ein Mörder sein. Wenn ein Gefangener so knapp aus dem Tod herausgerettet wird und dann sofort von einer giftigen Schlange gebissen wird, ist der Tod definitiv das Schicksal, was er verdient hat. Für die Dinge, die er in sein Leben gemacht hat. Und das würden wir heute vielleicht Karma nennen, wenn man was Böses getan hat und was Böses empfängt. Die Griechen haben dafür eine eigene Göttin gehabt. Die Dike, die hat das Recht gehabt, beim Göttervater Zeus eine Bestrafung zu verlangen, wenn das Recht gebeugt wurde. In den Übersetzungen steht meistens, sie sei die Göttin der Rache. Stimmt nicht. Es ist die Göttin der gerechten Strafe eigentlich. Wir kennen sie unter ihrem römischen Namen deutlich besser. Und zwar heißt sie dort Justitia. Das ist ein Büdel aus dem Justizpalast in Wien, wo der oberste Gerichtshof seinen Sitz hat. Und ja, sie wird in ganz vielen Rechtsmaterialien immer wieder genannt. Dieser Göttin ist es damals zugeordnet worden, wenn böse Menschen durch das Schicksal eine gerechte Strafe erhalten haben. Und die Menschen haben da etwas beobachtet, was nicht die Dike, nicht die Göttin der Gerechtigkeit, sondern unser Gott in der Geschichte immer wieder getan hat. Dass er den Handeln von manchen Menschen einfach Grenzen gesetzt hat und eine Strafe gefolgt ist. Nicht immer so, und nicht immer, wie man sich das erwarten würde, aber er hat nach seinen Maßstäben gehandelt. Aber beim Paulus passiert nichts und die Menschen sind ganz verwundert. Okay, irgendwas ist da anders. Und das Vorurteil ändert sich zu einer Begeisterung und sagen, okay, das kann kein Mörder sein, sondern einer, der das überlebt, da ist ein Gott am Wirken und der Erste, den wir sehen, ist der Paulus, das muss der sein. Und auch wenn die Menschen ganz viele Dinge in den falschen Hals gekriegt haben, falsch gedeutet haben, ist doch ein bisschen eine Wahrheit drinnen in dem, was sie gesehen haben. Schauen wir uns den Paulus einmal an. Aus der Apostelgeschichte 7 wissen wir, dass der Saulus Beihilfe bei der Lynchjustiz am Stephanus geleistet hat. Der Stephanus ist über eine längere Strecke aus der Stadt hinausgezerrt worden. Dann haben sie die Leute nur Zeit genommen, ihre Gewänder auszuziehen und die beim Paulus zu den Füßen hinzulegen und dafür gesorgt, dass ihr Gewand beim Steinigen nicht schmutzig wird. Und dann ist der Stephanus umgebracht worden und dem Paulus hat das gefallen. Deswegen hat er ja auch geholfen, nicht? Das, was da passiert ist, war eine organisierte Lynchjustiz. Gegen das römische Recht zu der Zeit, weil das Recht auf die Todesstrafe hatten die Juden nicht. Das haben nur die Römer verhängen dürfen. Und dementsprechend, was da passiert ist, ist eigentlich ein Mord oder im besten Fall ein Totschlag gewesen. In Apostelgeschichte 9, Vers 1 lesen wir, dass Saulus mit Drohen und Morden gegen die Jünger geschnaubt hat. Was das Morden in diesem Satz heißt, wissen wir nicht, aber es ist schon ein starkes Wort. In der Apostelgeschichte 26,10 lesen wir, dass der Paulus sein Ja dazu gegeben hat, wenn Jünger getötet werden sollten. Auch hier müssen die Hinrichtungen entweder geheim, also rechtswidrig, oder unter falschen Anschuldigungen von den Römern durchgeführt worden sein. Also definitiv etwas, wo man sagen muss, okay, das fällt unter Mord. Apostelgeschichte 26,11 lesen wir, dass er die Jünger durch Strafen zur Gotteslästerung gezwungen hat. Heute würde man sagen, unter Folter. Man kann sich sogar vorstellen, dass sie dann nachher aufgrund von diesen Gotteslästerungen verurteilt worden sind. Wenn also die Menschen hier sagen, bah, das muss ein Mörder sein, der verurteilt werden sollte und der das Leben nicht verdient hat, haben sie recht gehabt. Es war so. Gott aber. Gott macht andere Dinge. Und Gott hat in Damaskus und auch hier bei dieser Erzählung ein anderes Wort gesprochen, ein großes Aber. Ja, der Tod war die gerechte Strafe gewesen, die der Paulus hätte kriegen sollen. Das war verdient. Aber diese Strafe hat Jesus am Kreuz getragen. Der Gerechtigkeit, der Justiz vor Gott war schon Genüge getan. Jesus ist für ihn ans Kreuz gegangen und hat diese Schuld getragen. Er hat ihn bei seinem Namen gerufen und der Paulus hat gehört. Es hat keine göttliche Strafe mehr gebraucht. Und deswegen ist der Paulus auch nicht beim Schiffbruch gestorben und auch nicht durch den Biss der Schlange. Und wie sie die Einwohner das angeschaut haben, haben sie schon was erkannt, nämlich das, dass da Gott am Wirken ist. Sie haben es falsch zugeordnet, aber es ist etwas Göttliches passiert. Gott hat gewirkt. Und das, was sie erlebten, war das Wirken von Gott selbst. Aber wenn man das jetzt mit zu uns bringt, ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner von uns so viel ausgefressen hat wie der Paulus, oder? Aber jeder, den man sich so anschaut, merkt schon, wenn man sich ein bisschen ehrlich selber anschaut, was man für Pinkel umeinander tragt. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt von den Medizinern, es gibt keine gesunden Patienten, sondern nur schlecht untersuchte. Und das Gleiche gilt für unser Leben. Es gibt keine guten Menschen, nur Menschen mit Geheimnissen. Manche Geheimnisse sind schlimm, manche sind weniger schlimm, aber jeder von uns hat seine dunklen Seiten. Manche dunklen Seiten sind uns bewusst, andere dunkle Seiten, da schauen wir einfach weg oder ignorieren es. Und manchmal ist es auch ein Schutzverhalten, weil man es gar nicht wissen will, so genau. Aber genauso wie Jesus den Saulus gerufen hat, den Saul, ruft er uns. Bei uns sind die Worte nicht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Sondern es sind andere Worte. Ich habe ein paar Menschen hier gefragt, ob ich ihren Namen verwenden darf. Das, was ich jetzt sage, das stimmt nicht unbedingt mit den Personen überein. Aber ich nehme es als Beispiel jetzt mal. Dominik, Dominik, warum drehst du dich von mir weg? Uli, Uli, warum ignorierst du mich? Hermann, Hermann, warum hältst du dir die Ohren zu? David, David, warum machst du dich über mich lustig? Miriam, Miriam, warum machst du dich über die lustig, die mir nachfolgen? Gerhard, Gerhard, warum vertraust du mir nicht? Gott aber schafft einen neuen Anfang, wenn man diesen Ruf hört. Jeder von uns ist zu dieser Umkehr gerufen, zu einem komplett neuen Anfang. Und genauso wie Paulus darf man diesen neuen Anfang mit Gott machen. Und das ist ein Anfang, an dem das Thema Schuld zwischen Gott und uns keine Rolle mehr spielt. Jesus hat all diese Schuld getragen. Die vergangene und auch die zukünftige. Und wenn du das glaubst, dann halt daran fest, es gibt keine Schuld mehr zwischen dir und Gott. Es gibt einen Ankläger, der dir das immer wieder sagen will, dass du nicht gut bist und dass da noch immer was ist, was nicht funktioniert und dass du deswegen nicht zu Gott kommen kannst. Ja, es gibt Dinge, die nicht gut sind. Und diese Dinge sind weder für dich gut, noch für andere, wenn du glaubst. Von denen halten wir uns fern. Genauso wie von einer giftigen Schlange. Aber trotzdem steht es fest. Es gibt für die, die gerettet sind, keine Schuld mehr zwischen ihnen und Gott. Ich möchte noch ein bisschen auf den Biss von dieser Schlange weiter eingehen. Und ich möchte den Bericht von Paulus, den wir da sehen, als ein Gleichnis deuten. Warum? Die Schlange ist in der Bibel ja ein Bild für den Satan. Und das Bild zieht sich durch. Die Geschichtsbücher in der Bibel beginnen mit dem 1. Mose, mit der Beschreibung von der Schöpfung. Gott hat eine perfekte Welt gemacht und der Mensch hat sich von der Schlange verführen lassen. Und der Tod, das Gift von der Schlange, ist in die Welt eingezogen. Das Gift der großen Lüge, du brauchst Gott in deinem Leben nicht, das kriegst Allah hin. Das geht ohne Gott. Schon damals ist es angekündigt worden, dass einer kommen wird und diese Schlange zertreten wird und diese Schlange ihn in die Ferse stechen wird. Dieser Plan Gottes hat sich durch alle Bücher des Alten Testaments durchgezogen und hat sich in den Evangelien erfüllt. Jesus ist gekommen und er hat sterbend gesiegt. Er hat die Folgen von diesem Gift der Schlange getragen. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden und damit hat etwas Neues angefangen. Und jetzt kommen wir mal in die Apostelgeschichte. Das letzte Buch der vergangenen Geschichte der Bibel. Dort wird dieses Neue schon sichtbar. Auch wenn diese alte Welt noch Bestand hat, es gibt jetzt schon eine neue Schöpfung. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur oder neue Schöpfung, je nachdem, welche Übersetzung das man nimmt. Es ist was Neues. Wir sind neu. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, die zukünftige Geschichte, die noch kommt, gibt es eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Schlange wird endgültig niedergeworfen. Aber von der Apostelgeschichte, und das ist die Situation, in der wir jetzt gerade sind, noch vor der Offenbarung, vor dem, dass die Schlange endgültig niedergeworfen wird, zeigt, wie es den Jüngern Jesu mit dem Gift geht, mit dem Gift der Sünde. Und dieses Gift der Sünde macht schon was mit uns, auch wenn es nicht mehr tödlich ist, auch wenn die Schlange schon besiegt ist. Aber trotz alledem, Jesus hat diesen Sieg schon davongetragen, der ist schon passiert, der ist schon da. Paulus, wenn wir uns anschauen, was ihm da passiert ist nach dem Schiffbruch, der war sicher auch ein bisschen fertig. Und was er machen hat wollen, war trotzdem, er wollte den Menschen vor Ort helfen. Und dabei ist er von der Schlange überrascht worden. Und die Schlange hat sich festgebissen, das heißt, die hat nicht so einen schnellen Biss gemacht und ein bisschen ein Gift reingehauen, einen Warnbiss, sondern die hat wirklich alles eingespritzt, was sie gehabt hat. Und was passiert? Der Paulus tragt eine Wunde davon, einen Biss hat er ja gehabt, und das war's. Und wahrscheinlich hat ihm der Lukas als Arzt, der dabei war, die Wunde dann auch noch verbunden und ein bisschen gereinigt. Und das ist es, ja. Und bei den Nachfolgern Jesu ist das auch so. Bei uns nähert sich die Sünde auch. Manchmal ist sie verkleidet, manchmal ist sie versteckt und manchmal kommt sie ganz offen und beißt zu. Und manchmal lassen wir das auch zu, dass es zubeißt. Wer aber sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, der hat die Vergebung schon. Das Gift der Sünde kann diese tödliche Wirkung nicht entfalten, weil der ewige Tod ist von Jesus schon besiegt. Und in ihm haben wir an diesem Sieg teil. Und dass das so ist, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen. Es ist nämlich die Grundvoraussetzung für all das, was noch kommt. Es ist nicht etwas, was auch wahr ist. Es ist das, was den alles entscheidenden Unterschied macht. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben und ihm nachfolgen, die sind in Ewigkeit gerettet. Und deswegen, egal was passiert, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aber was macht man jetzt mit so einer Schlange? Wie geht man mit einer Schlange überhaupt um? Ich möchte euch einen kurzen Überblick darüber geben, wie man mit Schlangen umgeht und was der Paulus gemacht hat. Und er hat eigentlich nur eins gemacht. Er hat die Schlange ins Feuer geschüttelt. Und wenn man mit so einer Schlange jetzt ein bisschen was herumtut und ein bisschen herumspült, dann kann man alles Mögliche machen. Und was der Paulus gemacht hat, kann man genauso gut sagen, was hat er denn alles nicht gemacht? Also er hat nicht die Schlange so gestreichelt und gesagt, du, was bist denn du für ein liebes Viech? Schau mal, bist du interessant? Hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht die Schlange behalten. Er hat ihr kein Terrarium gebaut und hat sie nicht eingehend betrachtet und studiert. Er hat sie nicht geheim in sein Gepäck versteckt, weil wenn irgendein Feind kommt, kommt man die ja vielleicht mal brauchen und die dem ins Gesicht schmeißen. Das war auch klasse, oder? Er hat sie nicht, schau, komm, da beißen wir mal, ist nur wegen was. Hat er auch nicht gemacht. Er hat auch nicht geschaut, ob man nur ein paar andere Schlangen findet, weil das ja ein super Forschungsort ist und man sicher ganz toll Schlangen finden kann. Und wenn man jetzt über giftige Schlangen nachdenkt, dann scheint uns das alles relativ logisch. Aber wie ist es mit dem Umgang mit Sünde in unserem Leben? Ich glaube, dass wir alle in der Sünde Dinge tun, die wir uns mit einer Giftschlange niemals einfallen lassen würden. Obwohl wir eigentlich wissen, dass dieses Gift der Schlange, der Sünde, viel schlimmer ist als alles andere und dass diese Wunden, die bleiben, durchaus relevant sind. Man kann sich so manches vorstellen, was man so tut. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt zu der Feier hin und dann nierten sie alle anderen um und normalerweise, wenn ich das hingehe, da hingehe, mache ich das auch. Oder das lockere Gerede, an dem man trotzdem teilnimmt. Der Link zu der Webseite, den man nur irgendwo gespeichert hat. Der Film, der nur auf meiner Watchlist steht. Der Zorn, den ich im Hinterkopf behalte die ganze Zeit, damit ich ihn bei Gelegenheit wieder heraushalten kann und den Leid so richtig zahlen kann. Die Gruppen, wo ich total hochmütig mit meinen Erfolgen prahle. Der Streit, den ich ständig weiter eskaliere und nicht beende, weil ich recht habe. Ich glaube, bei uns gibt es ganz viele solche Dinge, wo wir uns unsere eigene kleine Schlange halten und dann so ein bisschen herumspielen damit. Und Paulus gibt uns da ein Vorbild. Weg damit. Ins Feuer damit. Das bedeutet nicht, dass du niemals wieder gebissen wirst, wenn du die Schlange weggeschmissen hast. Vielleicht wird dir sogar dieselbe Schlange nochmal beißen, kann schon sein. Aber du wirst sie nicht behalten. Das war echt dumm. Aber wie kann man das jetzt vermeiden, dass man überhaupt dorthin kommt? Und für Österreich gibt es da ganz einfache Regeln. Und die kann man meiner Meinung nach ganz gut auf geistliche Prinzipien übertragen. Ich möchte euch deswegen ein paar von diesen Regeln erzählen. Und das allererste ist, dass ich euch eine Regel sage, die es nicht gibt. Und die gilt für den Glauben und die gilt auch für die Natur. Die Regel, die es nicht gibt, heißt, sperr dich in deinem Zimmer ein, dann kann da nichts passieren. Das ist nicht die Regel. Darum geht es nicht. Das würde ich sowohl in der Natur als auch aus geistlicher Sicht nicht empfehlen. Andererseits würde man ganz viel von der Schöpfung Gottes nicht sehen. Und Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Schauen wir uns aber diese ganzen Empfehlungen mal an. Was soll man denn machen? Erstens, wenn man rausgeht, man soll feste und hohe Schuhe tragen, dort wo es viele Schlangen gibt. Und wenn ganz viele Schlangen gibt, dann gibt es so bissfeste Gamaschen, die man sich so über die Schuhe drüber tut, damit die Schlange, die können nur bis daher ungefähr, so gar nicht hoch, einen nicht beißen kann. Im geistlichen Sinn, was kann man machen? Tragt er geistliche Waffenrüstung, inklusive der Stiefel. Epheser 6. Nimm dir vielleicht mal Zeit und schau dir diese einzelnen Rüstungsteile mal an und schau, was sie für dich bedeuten. Und überleg da, welche von woher kommen. Welche sind, wo du eigentlich gar nichts machen musst, weil die von Gott einfach kommen. Und welche, wo du aktiv werden musst. Das Zweite. Geh nicht durch hohes Gras und Gebüsch. Bleib lieber auf befestigten Wegen, weil Schlangen verstecken sich gerne. Und wenn du in so einer Gegend bist, auf dem offenen Weg wirst du das sehen, im Gebüsch wirst du das nicht sehen. Bitt Gott darum, dass du einen klaren Blick darauf hast, damit du erkennst, welche Dinge du lassen sollst und welche du tun sollst. Wenn du einen Wanderstock hast, dann setz den immer vor dir auf den Boden, so ganz normal, wie man geht. Das vertreibt die Schlange und es schafft einen gewissen Sicherheitsabstand zwischen der Schlange und dir. Bitte Jesus, deinen Hirten voranzugehen. Er ist derjenige, der einen Stecken und einen Stab hat. Und er ist auch derjenige, der vorausgeht und dem du nachfolgst. Noch eines. Geh mit festen Schritten durchs Gelände. Steich dir nicht durch die Gegend, sondern steig fest auf. Die Erschütterungen vertreiben die Schlangen. In Epheser 6 steht, steh fest. Und in Jakobus 4, Vers 7, widerstehe dem Teufel, dann flieht er vor euch. Genauso wie eine Schlange. Und das Letzte, wenn du eine Schlange siehst, dann draußen geh langsam zurück, zieh dich zurück, damit die Schlange sich nicht bedroht fühlt und dir nichts tut. In der Bibel lautet die Anweisung ganz anders. Du aber, Gottesmensch, fliehe das. Wend dich so schnell wie möglich davon ab und renn weg. Lass das. Lass diese Sünde sein. Spring Abstand zwischen dich und die Sünde. Und ich sage jetzt nur eins, was ich hinzufüge, das steht bei dieser Regel nicht dabei, aber was generell eine gute Idee ist, wenn man im Gelände unterwegs ist, schau auf den Weg und nicht überall anders hin. Einerseits, dass man nicht über Steine fliegt, andererseits, dass man nicht auf Schlangen draufsteigt. Und was heißt das auf diesen Weg schauen für uns im geistlichen Sinn? Jesus ist der Weg. Und deswegen lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jetzt haben wir ganz viel geredet darüber, wie man nicht bissen wird. Aber was passiert eigentlich, wenn man bissen wird? Bei einem echten Schlangenbiss, und das möchte ich auch ganz gern mitgeben, das Erste, was man macht, ist Ruhe bewahren. Nicht durchdrehen, keine Panik, gar nichts. Das Beste für die Leute, die gebissen worden sind, ist, dass der Puls niedrig bleibt, damit das Gift nicht so schnell transportiert wird. Man soll die Stelle, die gebissen wurde, ruhig stellen und niedrig halten unterm Herz, einen Druckverband drauf tun, abbinden wird abgeraten generell. Dann soll man diese Schlange aus gebührendem Abstand fotografieren, aber sie nicht verfolgen, weil dann fühlt sie sich nochmal bedroht. Weil ein Bild von dieser Schlange hilft oft beim Identifizieren, dass man weiß, ob es überhaupt giftig war oder ob man jetzt welches Gegengift braucht. Und dann schnellstmöglich, aber in Ruhe, ein Behandlungszentrum oder einen Arzt aufsuchen. Wenn möglich mit der Rettung. Und bei dem Ganzen, Puls niedrig halten, nicht rennen, in aller Ruhe. Das war's. Mehr soll man nicht machen. Alles, was mit Aufschneiden, Aussagen und sonst irgendwas herumgeht aus irgendwelchen Filmen, das wird nicht empfohlen. Aber wie ist das jetzt mit der Sünde? Da schaut es ja ganz anders aus. Ja? Durch Jesus hat das Gift der Sünde, der Tod, die Macht verloren. Was bleibt denn dann eigentlich noch über? Zwei Sachen. Ruhe bewahren. Das ist, haben wir heute auch schon gesungen. Ja? Wir haben vorhin gehabt, an deinem Kreuz wird mein Herz still. Ja? Die Schuld kann zu ihm gehen, deswegen, ich kann in ihm ruhig sein. Geh zu Jesus, deinem Arzt, und schau, dass er dich behandelt, dass er die Wunde reinigt, dass er dich reinigt und dass er dafür sorgt, dass es zu keiner Entzündung kommt. Er macht die Wundversorgung. Der Heil ist deswegen nicht in Gefahr. Dieses Heil ist sicher in ihm. Trotzdem hast du Heilung nötig. Und da bist du bei ihm an der richtigen Stelle. Was würde er wohl sagen? So, das haben wir jetzt versorgt, das ist jetzt sauber, da haben wir jetzt einen Verband drauf. dann wird er etwas sagen, was wir schon kennen. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Obwohl er dich kennt, obwohl er weiß, was du machen wirst. Dass es dir genauso geht, wie der Paulus in Römer 7 schreibt, er ist ein elender Mensch, weil er zweigeteilt ist. Er tut das, was er nicht will. Und das, was er will, das tut er nicht. Er lebt in einem Widerspruch, der ihn zerreißt. Und das, dass er da schreibt, dass er ein elender Mensch ist, das ist nicht nur, ja, das schreibt er so dahin, sondern das ist das, was er empfindet. Das ist seine Empfindung, dass er elendiglich ist. Und so geht es jedem von uns, wenn wir mit unserer Sünde konfrontiert sind. Aber auf diesen Ausdruck des Elends folgt eins, was wirklich erlösend ist, nämlich das, dieses Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In dem, was er ausdrückt, sieht er gleichzeitig diesen Sieg Jesu. Das ist das, was ihn prägt und froh macht. Und deswegen hat er auch keinen knechtischen Geist, wo er sagt, er muss immer Angst haben, dass irgendwas passiert. Da muss ich aufpassen und so weiter. Sondern ein Geist, der ruft, aber lieber Vater, Papa. Und ich denke, dass wir uns als Christen oft mehr mit unserer Sünde beschäftigen, als mit unserem Herrn. Unser Ziel ist aber nicht ein Leben ohne Sünde, sondern die Nachfolge Jesu und die Abkehr von der Sünde kommt da draus. Alles andere wäre eine Verwechslung von einer Ursache und einer Wirkung. Ich möchte euch deswegen auch noch ein Zitat bringen, das provoziert uns vielleicht ein bisschen, aber ich möchte es euch erklären. Und zwar kommt es von Martin Luther, der hat es in einer Zeit von großen Herausforderungen an seinen Freund Philipp Melanchthon geschrieben. Das heißt, sündige tapfer, aber noch tapferer Glaube und freue dich in Christus. Damit ist nicht gemeint, dass die Sünde egal ist und dass wir einfach mutig in die Sünde hineingehen sollen und einfach sündigen sollen. Das ist nicht gemeint. Es setzt nur das Zentrum unserer Aufmerksamkeit um. Weg von der Sünde hin zu Jesus. Wir sollen nicht wie die Kaninchen vor der Schlange sitzen und die ganze Zeit wie gelähmt hinklotzen, ob sie beißt oder nicht beißt oder wie auch immer, sondern wir sollen Jesus mutig nachfolgen und die Schlange dort sitzen lassen, wo sie sitzt. Die geht uns nichts an, die soll weg. Brauchen wir nicht. Wir können uns freien und nicht ständig da sitzen und schauen, was passiert jetzt eigentlich. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist wirklich etwas. Und das ist größer als die fantastischsten Dinge, die wir uns vorstellen können. Zweitens, es gibt kein Karma und kein Göttin der Gerechtigkeit. Gott handelt und er straft da, aber er bietet einen Neuanfang an. Einen Neuanfang in Jesus. Und einen Neuanfang, der, wie wir beim Paulus gesehen haben, alles ändert. Und das Dritte, was macht man mit einer Schlange? Erstens, Jesus hat den Sieg über diese Schlange schon. Es ist erledigt. Zweitens, lass dich nicht beißen. Der Herr Jesus hilft dir dabei. Freu dich über ihn, dass er mit dir unterwegs ist und dass er mit seinen Stecken vor dir aufs Gebüsch schaut, damit alle Schlangen abbauen. Und wann du bissen wirst, das Erste, was du machst, schüttelt die Schlange einfach ab. Die braucht man nicht. Geh zu unserem Herrn Jesus und freu dich, dass du gerettet bist in ihm. Dass das Gift der Schlange auf dich keine tödliche Wirkung hat. Aber der Herr möchte eine Wundbehandlung machen. Er möchte dich reinigen, möchte dich sauber machen. Und wann das ist, dann wieder zurück zu eins. Jesus hat den Sieg.